Bei dem Thema dachte ich zunächst, als ich es hörte, an ganz viele unter euch, die heute bedrückt sind, weil ganz viel zerplatzt ist von den Hoffnungen. Und ich dachte, die, die im letzten Jahr ausgereist sind, sah so toll aus in alle Kontinente, wie viele sind heute im Keller? Zerplatzte Hoffnungen, enttäuscht und frustriert. Darum lese ich einen Abschnitt von Paulus, wo er sagt, das, was uns als Christen zusammenhält, schreibt er im Epheserbrief Kapitel 4. Ich ermahne euch nun, ich der Gefangene in dem Herrn, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid. In aller Demut und Sanftmut, in Geduld, ertragt einander in der Liebe. Es ist ja immer schwierig zwischen den Christen. Wie ihr auch berufen seid zu einer Hoffnung eurer Berufung. Ich bin so froh, dass Jesus das so deutlich beantwortet hat, was uns in der Welt erwartet. Da hat Jesus gar keine Illusionen gemacht. Da sprach er von Kriegen und Kriegsgeschrei. Da sprach er von der schrecklichen Hungersnot, die kein Mensch in den Griff kriegt. Da sprach Jesus von der Geldentwertung, die wir heute wieder erleben. Aber noch am allerschlimmsten ist, dass das hineingeht bis in die Christengemeinden. Dass einer gegen den anderen kämpft und die Jungen gegen die Alten streiten. Und dass die Gesetzlosigkeit immer mehr überhand nimmt und die Liebe erkaltet. Aber dann sagt Jesus, keine Angst, es kommt noch schlimmer. Kopf hoch, erschreckt nicht. Es wird in der ganzen Welt, unter allen Völkern, die große Nachricht gepredigt wird, die tolle Botschaft vom Kommen des Himmelreiches, des Gottesreiches in dieser Welt. Unter allen Völkern. Jetzt denkt man, wie war denn das damals bei dem Paulus, wenn der da von der Hoffnung redet? Wir seien zur Hoffnung berufen. Als der Paulus nach Ephesus kam, in diese Weltstadt, die Touris haben, unter euch haben sie ja schon bereist, war die Hölle los. Die ganze Stadt stand ja im Bann der riesigen Sexgöttin Diana, war die alte Artemis. Wir müssen über die Details gar nicht auslassen. Ihr Tempel war eins der sieben Weltwunder. Und als der Paulus ganz schlicht, was hat denn der gepredigt? Interessiert euch, was war das Predigtthema von Paulus? Genau das Gleiche, was Jesus immer hatte. Jesus hat das meiste übers Gottesreich gepredigt. Sollten wir auch wieder anfangen. Dass die Königsherrschaft von Jesus mitten in dieser Welt beginnt. Da steht in der Epheserbrief, wo es von der ersten Predigt von Paulus in Ephesus heißt, dass er sie überzeugt hat vom Reich Gottes. Und ganz viele wurden gläubig vom Reich Gottes. Und dann war Tumult in der Stadt. Zehntausende stürmten ins Stadion und brüllten 2 Stunden lang fanatisch. Groß ist die Diana der Epheser. Das ist unsere Macht, der wir folgen. Und die ganze Wirtschaft stand im Bann dieser Sexgöttin. Und wenig später sehen jetzt nur die Touristen, die durchreisen, hat man ja noch einen zweiten Tempel in Ephesus gebaut für den Domitian. Das war ein Wüstling. Das war der erste römische Kaiser, der gesagt hat, ich bin Gott. War ein Mensch. Ich bestimme über alles. Was so ein Typ von uns modernen Menschen hat, die wir sagen, wir haben allein über unser Leben zu bestimmen und sich an die Stelle Gottes zu setzen. Und darum hat der Paulus in diesem Epheserbrief uns schon gewarnt und gesagt, wir haben nicht bloß mit Fleisch und Blut zu kämpfen. Hast du mal mit deinem Fleisch und mit deinem Blut gekämpft? Da erlebst du bloß Niederlagen. Und sagt Paulus, nicht bloß mit Fleisch und Blut, sondern mit den Herren der Welt, die im Finstern herrschen, haben wir zu kämpfen. Und das hat er erlebt. Er sagt, da gibt es nur eine Rettung, nur eine Hoffnung. Wer überleben will, seid stark in dem Herrn Jesus. Und in der Macht seiner Stärke. Du kannst in dieser Welt überhaupt nur drin leben, durchhalten, durchkommen. In den Stürmen deines Lebens, in den Enttäuschungen, in den zerplatzten Hoffnungen, in dem Frust deines Lebens. Wenn dich ganz fest an Jesus klammerst, ganz fest an Jesus klammerst. Um das noch fertig zu machen, da war ja einer der Ältesten, der war auch wirklich schon ganz alt, das war der Apostel Johannes in Ephesus. Und der Domitian, der die Christen umgebracht hat, reihenweise, hat an den alten Apostel Johannes, gleichzeitig der Evangelist Johannes, nicht gewagt, Hand anzulegen, sondern hat ihn ins KZ nach Patmos deportiert und hat ihm den ganzen Ablauf der Weltgeschichte in der Offenbarung gezeigt. Das war der Anlass. Christen müssen wissen, welche schweren Gerichte über diese Welt gehen. Aber gleich am Anfang sieht Johannes zunächst, was sieht er denn? Den König aller Könige, den Herrn aller Herren, Jesus. Er fällt auf den Boden, ihn haut's um. Aber weißt, wir denken alle so gering von Jesus. Ich will, dass du es von dieser Jugendmissionskonferenz für dein Leben nie vergisst, wer Jesus ist. Der Herr aller Herren, der König aller Könige. Und er spricht, fürchte dich nicht, hab keine Angst. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wenn wir über Hoffnung reden, die uns als Christen der Mittelpunkt unseres Lebens ist, dann ist es die riesige Freude, Jesus ist der Herr. Mein erster Punkt, ich will das ordnen, damit wir es ein bisschen zusammenbringen können. Er will sein Königreich in deinem Leben aufrichten. Er will sein Königreich, die Gottesherrschaft, das Gottesreich, das Himmelreich in deinem Leben aufrichten. Wie wir heute Morgen hierher gefahren sind, sind wir an x Plakatsäulen vorbeigefahren und da war die moderne Werbung drauf von McFit. Habt ihr alles gelesen? Der stärkste Muskel in dir, ist nicht der Lachmuskel, sondern dein Wille. Der stärkste Muskel in dir ist dein Wille. Könnt ihr überall in Plakatsäulen jetzt sehen, McFit. Aber das stimmt doch gar nicht. Das ist das Labilste in meinem Leben. Wie ein junger Kerl war, von 15, 16 Jahren, bin ich schier dran zerbrochen. Ich wollte doch kein Heuchlerleben führen. Ich wollte Jesus zum Gefallen leben und merke, ich schaffe das nicht mit meinem Willen. Ich breche immer ein bei der kleinsten Versuchung des Teufels, liege ich am Boden. Und wenn die Sünde in meinem Leben tobt, dann kippe ich um und liege am Boden. Und der hat Macht über mich, der Feind. Da ging meine Verzweiflung oft so weit, dass sich junge Männer ihrer Tränen nicht schämen, weil sie am Ende ihrer Kraft sind. Ich kann das nicht, ich schaffe das nicht, ich kriege das nicht hin. Es hat mich wenig getröstet, dass das noch nie einer mit seinem Willen geschafft hat, weil unsere Willenskraft ganz, ganz klein ist. Aber dann kam die Stunde, wo ich begriffen habe, Jesus will der Herr in meinem Innersten sein und er will meinen Willen beugen. Das gehört dazu. Wir hatten damals ein Lied, das wir gern gesungen haben, unser Land für Jesus, und da heißt ein Vers, auch mein Herz für Jesus. Toll. König ziehe ein, als König in meinem Leben, meinen Willen beuge, herrsche du allein. Das ist ein Problem bei ganz vielen, die sich Christen nennen, dass sie ihren Willen nie von Jesus haben beugen lassen. Sie haben einen störrischen Eigenwillen. Und die lassen sich nie von Jesus führen. Und das ist ein schrecklicher Kampf. Das ist traurig. Da ist man immer wieder verzweifelt. Und deshalb ist das ganz entscheidend wichtig. Jesus will in deinem Innersten sein Königreich aufrichten. Leute, diese Stunde, die herrlichste Stunde meines Lebens bis heute. Ich muss das nicht mehr selber machen, sondern sagen, Jesus, jetzt musst du herrschen in meinen Gedanken. Ich verstehe nicht, wie Leute bloß so ein Proforma-Christentum leben. Hilft doch gar nichts. Sondern ich brauche Jesus, der in mir regiert, der in mir herrscht. Der in mir herrscht, der mich bestimmt mit allem, was ich bin. Und er muss meinen Willen regieren und meine Gedanken muss er regieren. Das hat Dynamik. Das hat einen Drall. Das hat einen Zug in deinem Leben. Wenn Jesus dich treibt. Ich habe deinen Konfirmationsspruch auch noch bekommen. Wehe, der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Da ist Dampf drin, wenn der Geist Gottes dein Leben bestimmt und Jesus dein Innerstes regiert. Ist ganz wunderbar. Wie wir geheiratet haben, da habe ich zu meiner Frau gesagt, du darfst die Namen für die Kinder aussuchen, ich darf den Trautext aussuchen. Dann hat sie gesagt, wenn du mir vorher sagst, was du aussuchst, dann muss ich, gebe ich noch meine Zustimmung, muss man sie auch noch absprechen. Und dann habe ich ausgerechnet die Worte ausgesucht, die unser Trautext waren, vor 49 Jahren, aus dem ersten Kapitel des Epheserbriefs. Und da schreibt der Paulus in dem ersten Kapitel, da schreibt er zunächst, dass wir herausgerettet sind aus dem Machtbereich der Finsternis und in das Reich von Christus hineinversetzt worden sind, wo Christus der König und Herr ist. Und dann heißt, ich höre nicht auf zu beten für euch, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit, Jesus zu erkennen. Und er gebe euch erleuchtete Augen, mit normalen Augen sieht man da nichts, mit den Augen eures Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid und wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist und wie überschwänglich seine Kraft, die wir glauben, weil die Macht seiner Stärke in uns wirksam wurde, die in der Auferstehung gezeigt hat, dieser starke Jesus möchte ein Leben in die Hand nehmen. Und ich habe begriffen als junger Mensch, das Tollste im Christenleben ist Christus. Und mein ganzes inneres Leben, dann lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Ach, ich wollte das noch viel mehr leben. Ich bin immer wieder enttäuscht, ich habe das noch nie so richtig hingekriegt. Ich wollte noch viel, viel mehr, dass Jesus von meinem Leben Gebrauch macht, mich beherrscht, mich bedient. Die Hoffnung, die er in mein Leben bringt und die er für mich bedeutet. Es ist ja heute schön, dass man Jesus feiert. Hör das immer wieder, wir wollen Jesus feiern. Manchmal habe ich Sorge, ob wir Jesus als Star feiern. Jesus will ja nicht dein Star sein, der bewundert ist von dir. Was will er denn? Er will dein König, dein Chef. Er will dein Herr sein. Und er will seine ganze Herrlichkeit in deinem Leben ausbreiten und wirksam machen. Und das gibt begründete Hoffnung. Das ist wunderbar. Begründete Hoffnung, wenn Jesus sein Königreich in dir ausbreitet. Mit dem will ich einfach beginnen, das ist der Anfang. In der Welt ist das ja merkwürdig verhüllt. Wir hören es dann immer wieder bei so Berichten, wenn Menschen aus ihrem Leben erzählen, dass da überall das passiert ist, verboten. Aber Jesus hat es dann ganz real und sichtbar getan, in Menschenleben gewirkt. War da vorhin noch am Stand bei dem Dr. Kaufmann bei den mexikanischen Bibelzentren. Er hat gesagt, wie ist denn das bei den Indianern? Die haben so eine Lebensart, die ist so lethargisch. Dann sagte er, ja, aber einer Indianer hat gesagt, wenn einer sein Herz Jesus gibt, dann wird seine Hütte sauber, dann kümmert sich um eine Mitmenschen, die ganze soziale Umwelt verwandelt. Sehr interessant. Wir wollen immer außen anfangen, die Sozialprobleme lösen. Wenn Jesus Herr wird im Menschenleben, dann verändert sich die Welt. Das ist ganz wunderbar. Das erlebt man ja in der Missionsgeschichte. Vor Jahren ist das passiert in Uganda. Vielen Jahren. Da war so die erste Generation der Mission vorbei und dann wisst ihr, was immer kommt, nach 25 Jahren kommt der Trott. Da lebt man noch, da singt man die Lieder, da ist die Kirche noch relativ voll, aber das alles nur äußere Form. Und das geht nicht durch. Und da gibt es Ehebruch, da gibt es Lüge, da wird geheuchelt, da wird Streit, da ist Schuld, alles Mögliche, ist alles alt. Und da waren zwei Missionsärzte, Dr. Sharp und Dr. Stanley. Und die haben gesagt, in der Kirche gibt es flammende Predigten zum Gehorsam. Da gab es Kirchenstrafen, da musste man ausgeschlossen werden. Das hat überhaupt nichts bewirkt. Hat kein Leben gegeben. Und haben sie darüber nachgedacht, na, halt mal, was, da stimmt ja irgendwas nicht. Wenn wir es mit aller Zucht und mit allen menschlichen Maßnahmen nicht erreichen, was müssen wir machen? Dann gesagt, eigentlich steht es ja im Neuen Testament ganz klar drin. Wenn Jesus in Menschen wieder Raum fasst, seine Königsherrschaft ausbreitet, wenn die Buße getan wird, von Schuld sich reinigt und auskehrt, dann wird ein Leben neu. Und haben gesagt, das kann man eigentlich nur betend erreichen. Und sie haben miteinander gebetet und trafen einen jungen Lehrer, Blasio Kikosi, und der war auch gepackt und der hat gesagt, komm, wir wollen drum bitten, dass der Herr Erneuerung schenkt. Und die haben das auf eine schöne Formel gebracht, es ist Englisch. Entweder ist unser ganzes Glaubensleben Farce, ein Possenspiel, ein Theater, oder es ist Force, Farce oder Force, Kraft, Macht der Weis, Gottes. Der Kikosi hat nur wenige Monate gewirkt als Evangelist. Ist zur Taufe gegangen und hat gesagt, lasst uns dafür wieder beten. Hat zur Buße aufgerufen, dass diese riesige ostafrikanische Erweckungsbewegung entstanden. Zehntausende kamen zum Glauben an Jesus. Hat gewirkt in ganz Ostafrika. Bis hin in den schrecklichen Mau-Mau-Aufstand waren die Christen die Versöhner, die die Gruppen zusammengebracht haben. Die hatten Vollmacht in ihrem Wort. Das ganze geistliche Leben weit über Uganda hinaus wurde beeinflusst, weil Menschen Jesus als Herrn ihres Lebens aufgenommen haben. Und darum ist es wichtig, Hoffnung kommt in dein Leben, erst wenn Jesus Raum hat und seine Königsherrschaft bei dir ausbreiten kann. Ich wünsche dir es auch, dass du in deiner Jugendgruppe, wo du bist, erlebst, dass Leute, gottlose Leute zum Glauben an Jesus kommen. Du, red von Jesus, das ist der Auftrag. Dass Menschen sagen, du musst Jesus als deinen Herrn in dein Leben einlassen. Das ist das Thema. Und wenn du es dann erlebst, diese Freude, dieser Jubel, das brauchen unsere Erstattengruppen immer wieder, dass man erlebt, wie das so ist. Für mich war das damals, als ich das so festgemacht habe, der Anlass einer großen Sehnsucht. Ach, setz dich an, ich wäre so gern Missionar. Warum denn Missionar? Ach doch nicht, viele packen in das Wort Mission alles Mögliche und Unmögliche rein. Ich wäre so gern ein Bote, der das denen sagt, die es noch nie gehört haben. Jesus gibt Hoffnung in einer hoffnungslosen Welt. Die einzige Hoffnung. Es ist was ganz Verrücktes passiert. Wo ich wollte und anklopft, waren die Türen verschlossen. Ich kam nicht raus in die Weltmission. So eine schöne Sache wie Jugendkonferenz, Weltmission gab es nicht. Und da hatte ich einen Wunsch. Da war ich schon verlobt, meine Frau gesagt, ich wäre sogar ein Evangelist geworden. Ich will das überall verkünden. Und meine Frau, das war ja nicht leicht, dann wäre ich ja überall unterwegs gewesen. Die hat dann gesagt, gut, dann machen wir das, wenn Jesus will. Er hat es nicht gewollt. Das sage ich dir bloß immer wieder, weil so viele rumlaufen, die sagen, Gott hat mich nach Thailand berufen und Gott hat mich dorthin berufen. Das stimmt gar nicht. Die Berufung geschieht in die Königsherrschaft von Jesus. Ich will Jesus dienen. Und dann ist die Platzanweisung wurstegal. Wo er dich einsetzt, das ist die Spielerei. Ich war manchmal down, weil meine Wünsche nicht in Erfüllung gingen. In die Kirche wollte ich gar nicht. In die Landeskirche. Ach, was habe ich da Erfahrung gehabt als junger Kerl. Jetzt hat Gott mich dahin geführt. Als Evangelist, als Missionar. Mit der Jesusbotschaft. In der ersten Gemeinde kamen sie alle und sagten, wir machen eine große Strukturfrage, wir machen da Umfragen, Statistiken über den Zustand und so weiter. Und sagt, ohne mich, ich will für Jesus predigen. Im Konfirmandenunterricht, in den Hausbesuchen, wunderbar. In allen Gottesdiensten. Ich kann euch bloß sagen, wo euch dann der Herr hinstellt, die Platzanweisung, da kann der Herr, der hat Humor, der macht ganz viel. Und gebraucht euch an jedem Platz, als Ingenieur, unter den Studenten, wo du bist an der Schule, als Mutter. Du bist Missionar in der Umgebung, wo du lebst. Aber die Berufung zum Königreich für Jesus, die muss eindeutig sein. Und dann kannst du dich beraten lassen. Wo kannst du das tun? Wo der Herr dich braucht. Und das ist wunderschön. Und der Herr hat ungeheuer viel gewirkt. In Jugendgruppen. Ich habe immer nur ein Thema. Ich kann mehr nicht predigen. Ich habe nur ein Thema. Ich kann die Königsherrschaft von Jesus bringen. Und ohne die ist alles leer. Du musst Jesus als deinen Herrn aufnehmen. Und das Zweite jetzt. Jesus hat ganz viel mit dir vor. Jesus hat ganz viel mit dir vor. Wir sind ja heute, wenn wir da vorher in der Pause durch die Halle gingen, da drüben mit der Ausstellung, ein Gewimmel von Menschen. Das ist ja verrückt, was hier für Leute sind. Und jetzt vergiss das mal alles. Es geht in der Jumiko von der ersten Jugendmissionsgruppe nur um eins. Um Jesus und um dich. Und Jesus hat heute mit dir unter vier Augen was zu reden. Ich möchte heute bei dir einkehren. Ich möchte mit dir nach Hause. In deine schwierige Umgebung. Wir sind ja alle problematische Menschen, aber wenn es Jesus gefällt, da Wohnung zu machen. Jesus will bei uns einkehren. Und das sage ich deshalb, weil unter uns ganz viele verzagte und mutlose und leergebrannte Leute sind, hoffnungslos, chancenlos, resignieren, sagen, das hat gar keinen Wert, Burnout, mein geistiges Leben ist futsch. Macht nichts. Jesus will es neu entzünden. Aber er selber will mit dir gehen. Weißt du, die trügerischen Hoffnungen, die helfen alle nicht weiter. Und Leute sagen, das vergeht, wird nicht so schlimm. Und die meisten Christen haben das. Nein, im Gegenteil. Jesus gibt dir Zukunft und Hoffnung. Und ich kann dir sagen, was kein Ohr gehört hat, was kein Auge gesehen hat, das hat Jesus denen bereitet, die ihn lieben. Jeder Tag eine neue Freude, jeder Tag eine neue Hoffnung. Das sind lauter Schwierigkeiten. Jesus, ich bin gespannt, wie du das löst. Ich will mit dir rechnen, ich will mit dir da sein. Wo begegnest du denn Jesus? In seinem Wort, die Bibel lese. Jesus spricht zu uns in seinem Wort. Eine andere Begegnung gibt es nicht, im Hören seines Wortes. Und plötzlich merkt, da spricht Jesus mit mir. Aus dieser Bibel lese, so wichtig, dass du mit Freunden sein Wort liest. Herr, ja, wir wollen rausbringen, was du willst. Und dann steht da bei dieser Berufung, wo Jesus seinen Beruf macht, macht er durch sein Wort. Wo es dir dringlich macht, er gebe euch den Blick, erleuchtete Augen eures Herzens. Warum spricht denn der Paulus so geschraubt? Nur mit dem Herzen sieht man richtig. Das ist nicht ein äußeres Hören. Herr Jesus, ich habe dich doch lieb. Ich will doch deinen Willen erkennen. Wo willst du mich denn haben? Ich reg ja manche maßlos auf und die sagen mir es dann immer wieder, wenn es eine Aussprache gibt, ich hätte was gegen ihre Gaben. Weil ich immer sage, es hängt nicht von deinen Gaben ab. Ich freue mich doch von Herzen mit, dass du so wahnsinnig hübsch bist und dass du so irrsinnig begabt bist. Ich freue mich deiner Gaben. Aber die Gaben, die du hast, sind nicht alles. Sondern das Entscheidende ist, was Jesus über deine ganz natürlichen Gaben in dich hineinlegen will, wie er die Schwierigkeiten deines Lebens löst. Da kannst du die tollsten Erfahrungen machen. Hoffnung, die dich nicht täuscht, die dich nicht betrügt. Dass du merkst, ach Herr, du musst mir helfen, dass unsere Ehe gefüllt wird. Ihr jungen Leute, dass ihr den richtigen Menschen findet, den der Jesus will. Ach Herr, wir können das nur mit dir machen und mit dem Gebet. Und Herr, du kannst uns aushelfen in der Lauheit unserer Jugendgruppe. Und du musst uns helfen mit Ideen und wie wir das machen können. Das ist mir so wichtig. Jesus hat ganz viel mit dir vor. Das ist die Hoffnung. Hat ganz viel mit dir vor. Und wenn du dann in die Bibel hineinblickst, das wäre bei allen so. Da lebt im nördlichen Irak ein Nomade. Er hat bloß ein Zelt gehabt und dann hat er sein Zelt abgebrochen. Sein Name war Abraham. Und Gott hat ihn gerufen und sagt, Abraham, ich will was mit deinem Leben machen. Genauso will es Jesus mit dir machen. Er ruft dich. Jetzt sind wir gespannt. Der Abraham hat lange nicht gewusst, wo das hingeht. Hat ihn wieder gesucht. Mal ist er nach Ägypten gegangen, weil er gemeint, das wäre ein Weg. Ach, es war ein Irrweg. Ach, hat sie sich eigentlich nur in Sicherheit bringen wollen. Es gibt ja in unserem Leben so viele Fluchtwege. Du musst rauskriegen, wo will mich der Herr haben? Heute Morgen hat Theo Lehmann hier gesprochen von einem anderen Viehhirten, der im Sinai barfuß da stand auf dem Felsen. Und Gott hat ihn gerufen. Der hieß Mosche. Bist aus dem Wasser gezogen. Ich werde sein, der ich sein werde. Du wirst staunen, du wirst Erfahrungen machen. Was ist, ihr könnt, deshalb ist es toll, eins habe ich als alter Knacker euch voraus. Ihr jungen Leute, die alle so flott seid. Eins habe ich voraus, dass ich wahnsinnig viel Erfahrung mit Jesus gesammelt habe. Und ich kann euch sagen, keine Stunde will ich missen. kann mir es nicht mehr vorstellen, wie man einen Tag ohne Jesus lebt. Was man da für Erfahrungen macht, da gibt es große Nöte. Aber dann kommt Jesus und löst die, wie man in Spannung ist, in Angst, verzweifelt, nicht mehr weiter weiß. Und plötzlich redet sein Wort. Und wir merken, Jesus gibt Mut, Hoffnung und Zuversicht. Und so war es doch auch, wie Jesus angefangen hat, dass das Reich Gottes, das Königreich von Jesus, das Himmelreich, seine Herrschaft unter allen Völkern verkündet. Das war ja der lahmste Haufen. Dein EC dagegen ist ja noch ein Superclub. Stell dir mal vor, 11 Männer und etliche aber zweifelten. Das war ein kümmerlicher Haufen, die sich um Jesus versammelt haben, die Jesus in die Welt schickt. 11 Mann. Und Jesus sprach, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin. Und wenn die Missionare da ausgesandt werden, dein Missionsdienst, ist genauso wie wenn du wieder zurückgehst in deine Heimatgemeinde, ist genauso ein Missionsplatz. An jedem Platz, wo dich der Herr hingestellt hat, Jesus hat Macht. Und darum machen wir Jugendarbeit. Darum kümmern wir uns um andere. Was heute so schmählich vergessen ist, sind Hausbesuche. Geh doch den Menschen nach. Aber plappert nicht von Gott, red von Jesus. Bei Jesus weiß man gleich, um was es geht. Da geht es um den König, der in mein Leben will, der meine Schuld durchstreicht, der mich herausholt aus den Klauen des Teufels, der mich retten kann vor der Hölle, in die ich komme, weil ich bloß in Jesus geborgen bin. Und darum ist das so toll. Da stehen ganz viele Worte drin. Du wirst erfahren, in der Bibel, du wirst erfahren, dass ich der Herr bin, an dem nicht zu schanden werden, die auf mich harren. Du wirst nicht vergeblich auf ihn warten. Es kann mal sein, du hast dich heißer geschrien. Das heißt auch mal im Psalm, ich habe mich hier heißer geschrien, dass ich so lange warten muss auf meinen Gott. Und dann kommt er herrlich. Und wie er es löst, da können wir nur erzählen, wir vergessen es bloß viel zu schnell wieder. Wie wunderbar ist, da war einer, der hat lang gegen Jesus gekämpft. Ich kann das Jesus-Gebrüll nicht mehr erdulden. Ich will das nicht mehr hören. Und er hat nicht davor zurückgeschreckt, Christen zu töten wegen ihres Jesusbekenntnisses. Es war Saulus, einen schönen Namen des ersten Königs von Israel, Saulus. Und dann hat Jesus ihn überwältigt. Das sind ja manchmal Geheimnisse, wie das Jesus macht. Den schlimmsten Verfolger. Und dann lag er 3 Tage in dem zerschossenen Damaskus da in der Straße, gerade im Wirtshaus, und dann kam ein Bruder zu ihm, Ananias, legt ihm die Hände auf und sagt, lieber Bruder Saul, der Herr sende dich. Der Herr braucht dich. Und dann hat er sich umbenannt. Er wollte nicht mehr den schönen Saul-Namen haben. Er hat sich einen Spitznamen gegeben. Der Kleine. Paulus heißt der Kleine. Ich will bloß noch der kleine Mann sein. Er hat der große Bevölkerungsmission. Ich will der Kleine sein. Und er hat gesagt, Gott hat das Schwache erwählt. Das, was nichts ist in der Welt. Und er hat gesagt, ich bin der Schlimmste von allen Sündern. Ich habe ja gegen Jesus gekämpft, aber seine Gnade ist groß, musst du wissen. Die Gnade von Jesus ist so groß, dass keine Schuld der Welt dich davon ausschließen kann, dass der Herr sie heilt und wegnimmt. Keiner ist zu schwach und zu ohnmächtig. Die Gnade ist es, die da wirkt. Dann dem Zusammenhang, Epheserbrief schreibt es das Paulus auch, das ist mir ganz wichtig. Ich weiß, ich kriege immer Krieg mit manchen meiner Zuhörer, die da sagen, du hast was gegen die Gaben. Ich habe da nichts gegen die Gaben. Bloß um Reich Gottes zu bauen, braucht man mehr als seine noch so vollkommenen Gaben. Da sagt er, nicht nach unseren Werken, schreibt er im Kapitel 2, nicht nach unseren Werken geschieht der Dienst für Jesus. Auf dass ich nicht jemand rühme. Das ist in unserer Welt so schlimm, das Rühmen. Kennt ihr das? Das Angeben, das Brot. Unter Christen. Wir sind die tollste Gemeinde, die schnellst wachsende Gemeinde. Wir haben die meisten Akademiker. Und dann wird angegeben, wir haben die tollsten Grafiken. Und im Neuen Testament, was dem Paulus nur wichtig, dass Jesus regiert. Vor 2000 Jahren. Und was ist rausgekommen? Wahnsinnig. Wahnsinnig, was da rausgekommen ist. Und darum ist so wichtig, dass wir berufen sind für Jesus in seinen Dienst. Wir haben einen Freund, der ist Universitätsrektor in China. Der hat, als ein Koreaner von Hause ist, der hat eine chinesische Ehrenstaatsbürgerschaft. Das haben nur 5 Ausländer in China. Hat er gehabt. Aber seine ganze Leidenschaft war Jesus zu denen. Weißt du, was der gemacht hat? Der ist in das verschlossene Nordkorea, in Höhe von China geht es ein bisschen leichter. und hat drüben Lebensmittel verteilt und hat evangelisiert. Ihr wisst, was das in Nordkorea bedeutet. Und den haben sie verhaftet und zum Tod verurteilt. Und am Ende haben sie ihm ein paar Blätter Papier in seine Zelle gegeben und haben ihm gesagt, jetzt schreib doch mal auf, was du noch aufschreiben willst, bevor du hingerichtet wirst. Und dieser Kim, wie er heißt, Professor Dr. Kim, hat hingeschrieben, ich freue mich auf meinen Tod, ich werde jetzt bei Jesus sein. Und ich vermache meinen Körper der Anatomie von Pyongyang. Und ihr könnt die Studenten noch Forschung machen. Aber ich werde bei Jesus sein in der Herrlichkeit. Und ich freue mich drauf. Wisst ihr, was passiert ist? Die Kommunisten haben ihn freigelassen. Waren die Fürsprache vom amerikanischen Präsidenten da und auch der Generalsekretär der UNO. Also hat die Kommunisten umgehauen. Da hat einer eine Hoffnung. Die kann sogar, den kann man mit dem Todesurteil nicht mal erschrecken. Du, das mit Jesus ist eine tolle Sache. Da hast du alles, was auch kommen mag, Krankheit, Not, nichts kann mich aus der Hand von Jesus reißen. Hoffnung, Hoffnung in hoffnungslosen Fällen. Ist das eigentlich wahr, wenn du eine persönliche Liebesbeziehung zu Jesus hast? Das ist doch Schlüssel, die persönliche Liebesbeziehung mit Jesus. Der muss dein Herr sein, die Hoffnung deiner Berufung. Er hat mich berufen, das muss man wissen. Er hat mich berufen, er ist mein Herr, ich will ihm dienen. Und ich darf dir sagen, die ganze Christenheit, alle Gottesdienste, alle haben nur Sinn. Wenn das wahr ist, dass Jesus drin verkündigt wird, dass das die Mitte ist. Darum sei du ein Bote in diesem Dienst und verkündige, geh hin und verkündige das Reich Gottes. Das hat Jesus einmal einem aufgetragen. Geh hin und verkündige das Reich Gottes. Die ganzen Völker der Welt, Buddhisten, Muslims, die müssen eins wissen, Jesus Christus, König und Herr. Er liebt dich, er sucht dich, er gibt deinem Leben eine ewige Bedeutung. Unsere Botschaft ist so einfach. Und die müssen wir allen sagen. Und das ist die Berufung von Jesus. Jetzt noch ein letztes mit Jesus, das hat Zukunft. Also, ich habe darüber nachgedacht. Ich bin ja in meinem Leben viel auf solchen großen Tagungen gewesen, habe mich gefreut, dass uns das der Herr geschenkt hat, dass heute wieder so viel kommt, so erhebend. Du bist nicht allein. Aber nachher, wenn du heimfährst, du bist allein. Da sind eine ganze Reihe Leute da, die verzweifeln. Die sagen, bei uns ist alles so lau, bei uns geschieht nichts. Und bei uns wird dauernd bloß über Strukturen diskutiert. Ich kenne doch das, wie das in der Christenheit ist. Da wird über neue Methoden gesprochen. Dann werden wieder erzählt, wo überall alles toll läuft. Dann muss man das wieder nachmachen, muss man jenes wieder mal machen. Wir sind in einer tiefen Krise gegenwärtig in der westlichen Christenheit. Guckt euch mal die Missionsberichte an. Ist ganz anders. Wo Menschen sich zum ersten Mal das von Jesus hören, wo sie aufbrechen, das erleben. Und bei uns, da hat man sich im vielen der Welt angepasst, da möchte man in der Welt Eindruck machen, was ganz schön will man Erfolg haben. Hat Jesus eigentlich Erfolg gehabt, als er auf Erden wandelte? Wenn man seine kleine Anhängerschaft anschaut, eigentlich nicht. Aber er hat machtvoll gewirkt durch seine schwachen Boten. Das ist das Entscheidende. Ich habe große Sorge, dass das, was wir heute an unserer westlichen Christenheit bewundern und sagen, das ist doch toll, was wir heute alles haben, in ein paar Jahren wie ein Flop vergeht. Ich war in Stuttgart dabei, als viele dieser Kirchen aufgebaut wurden, die man heute verscheubeln will und verkaufen will, damit Investmentträger irgendwelche Wohnbauten drauf errichten. Und dann sind die Kirchen vorbei, die schönsten Kirchbauten, Gemeindehäuser verkauft man, weil tot die Gemeinde ist. Und Leben kann man nicht machen. Das ist heute das schlimmste Wort, das ich von unserem Jahrhundert kenne. Das Manager sein. Wir wollen Manager der Sache Gottes sein. Wir wollen das managen. Und das funktioniert bei dir nicht und bei den anderen auch nicht. Es braucht ein paar Jahre, bis man merkt, es war auch nur der Tod drin. Man kann es nicht machen. Aber Gott kann machen. Und Jesus will machen. Und Jesus gibt Hoffnung. Und der ist der gleiche, der es immer gewesen ist, von Anfang an. Und deshalb ist das nicht richtig, dass sie immer sagen, wir brauchen mehr Geld, wir brauchen bessere Methoden, wir brauchen mehr Mitarbeit. Stimmt doch nicht. Wir brauchen viel mehr Konzentrierung, dass Jesus uns treiben kann. Das hat Zukunft. Du, ich weiß, das war immer eine ganz, ganz kleine Minderheit in der Christenheit. Ich habe das doch erlebt, wie viele immer gesagt haben, gesagt, Mensch, bei dem Schiffbuch, der hat doch immer bloß an Jesus da, was will er denn sonst noch? Das Einzige, was bleibt, was du Menschen mitgeben kannst, bis auf die Intensivstation, den Gottlosen unserer Zeit, den Wirtschaftsführern, sag ihnen von Jesus, die größte Botschaft, Hoffnung und Zukunft. Haben wir nicht das vergessen, was der Sacharja sagt in der Erneuerung unserer Gemeinden? Es soll nicht durch Heer oder Kraft geschehen, sondern durch meinen Geist. Sag nicht der Sacharja, weil nur Prophet, spricht der Herr, spricht der Herr. Soll durch seinen Geist allein geschehen. Darum, wir können gar nichts machen. Wir können keine Gemeinde bauen. Wir können keinen Menschen zum Glauben führen. Aber Jesus will. Darum sei du ein Jesuszeuge, der hinzieht und fröhlich das anderen sagt. Mich hat das immer wieder beeindruckt, dass wir gar nie auf den Erfolg schielen müssen. Die ganzen großen Missionare, die hinausgegangen sind, haben fast alle keine Frucht gesehen. Keine einzige Frucht. Du hast da viel mehr erlebt mit Jesus. Und die waren so sicher, nicht vergeblich. Das hat der erste große Völkermissionar Paulus in seinem Auferstehungskapitel gesagt. Und das musst du wissen. Wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Und ich will Jesus nur treu sein. Ich brauche gar nichts sehen. Ich will nur, dass es Frucht gibt im Himmel. Und dass am Ende etwas herauskommt für die Sache von Jesus. Wenn wir auf die Frucht schielen, passen wir uns viel zu sehr den Erfolg dieser Welt an. Das ist eine ganz große Klippe. Geh du treu und sei ein Zeuge von Jesus. Ich habe mal einen Missionar getroffen, der hat zu den ersten, es war so eine Missionsklasse, Moody Bible Institut gehört, wo auch die Auka-Missionare draus waren. Das war der Louis. Der war auf der Insel Bali. Und den habe ich getroffen im Bali Beach Hotel. Da hat er abends Gottesdienst gehalten. 40 Jahre in Bali. Und im Gottesdienst 5 Leute. Dann habe ich gesagt, wie hältst du das durch? Dann sagt er, die Erweckung wird kommen. Und dann, kurz vor seinem Tod, er hat noch die Anfänge erlebt, aufgebrochen an allen Orten. Bali ist eine ganz dämonenbesetzte Insel mit viel Hinduismus. Hinduismus, das ist ja 300 Millionen Götter und so unheimlich. Erweckung, Bibelschule entstanden. Und wir werden es nicht mehr sehen. Aber das wisst, dass deine Arbeit nicht vergeblich ist, indem man bloß sie richtig tun, richtig tun. Hoffnung, es gibt nur eine Hoffnung. Du, in der Christenheit ist so viel vergangen. Du kannst an Ephesus heute über die Ruinen stolpern, der Johannes Basilika, alles vergangen, das ist heute nur noch Islam. In der Welt ist ganz viel vergangen, wir sehen so viele fossile Reste des Christentums. Früher war da mal Leben. Wir wollen wieder Boten sein, die sich von Jesus gebrauchen lassen. Geh du mit Jesus an deinen Platz. Ergreife deine Berufung, sag Herr, wie auch immer, wo auch immer. Er ist der Wurst, in welcher Kirche auch immer. In wo, das ist gar nicht wichtig. Wo in Jesus Jünger ist, ist mein Bruder, meine Schwester. Und da will ich kämpfen und dabei sein. Und wo mich der Herr braucht, ich lasse mich beraten von den anderen, wo sie mich für wirksam einsetzen. Was kann ich denn schon als Einzelner, sagst du, ich bin so schüchtern, mir fehlt die Ausbildung, mir fehlt die Kampf. Jesus kann, du, das ist gar nicht wichtig, er will das tun. Ganz super, ein Satz, der soll dich zum Schluss noch dran ermahnen. Jesus ruft dem, das nichts ist, dass es sei. Toll. Gott ruft dem, was das nichts ist, dass es sei. Dieser Gott hat sogar Totes lebendig gemacht, den Leib von Christus nach der Kreuzigung. Der Gott kann alles, der kann auch deinen Leib, deine schüchterne Persönlichkeit, gebrauchen zum Segen setzen. Und das will ich, dass du nichts bremst von dieser Dynamik, die Jesus in dir sein will. Wie heißt denn das bei dem Wachsen? Dass wir immer mehr ihn erkennen, die Kraft seiner Auferstehung. Wie es dann heißt, stark zu werden durch seinen Geist, dann inwendig, dass Christus wohne durch Glauben und Lieben in unseren Herzen. Lasst uns wahrhaftig sein und immer mehr in allen Stücken wachsen zu dem, hinter das Haupt hin ist Christus. Hoffen, wo nichts zu hoffen ist. Nicht zweifeln an dem, dass man nichts sieht. Sag, Herr Jesus, mir reicht's, dass dein Wort wahr ist und gewiss. Auf das verlasse ich mich. Dann kannst du was Wunderbares, Gesegnetes sein für den Herrn. Dazu beruft dich Jesus heute. Ich will noch beten. Ach, Herr Jesus, wir haben so viel probiert und sind mit auf die Nase gefallen. Im Kampf mit der Sünde, auch mit der Frömmigkeit, auch mit dem Willen. Aber vielen Dank, dass du uns erneuern wirst und dass du uns erneuern willst. Und dass du nur willst, dass wir dich in unser Leben lassen. Wir wollen dich einlassen und ganz neu dich hören, dir dienen mit unserem ganzen Leben, wo du uns auch brauchst. Und wir bitten dich, dass du mächtig wirkst und dass du immer mehr herrschst und regierst in uns. Und dass du viel Frucht wirkst und dass du dein Reich baust in uns und durch uns. Amen.
Lasst uns diesen Ton aufnehmen und mit dem Lied antworten Nummer 7. Wer Gott folgt, riskiert seine Träume, vertraut auf den Herrn für immer, der sich uns in Jesus gezeigt hat. Bei diesem Lied möchten wir ein Opfer einsammeln. An den Außen, die außen sitzen, mögen bitte zu den Bechern schauen und die dann durch die Reihen geben. Das Opfer ist bestimmt für die Missionare und Missionarinnen, die in den nächsten Wochen ausreisen und die im Anschluss jetzt um 3:30 dann im Raum drüben neben der Missionsausstellung verabschiedet werden. Vielen Dank für all das, was ihr einlegt. Lasst uns jetzt miteinander singen, Lied Nummer 7, wer Gott folgt, riskiert seine Träume. Wir sind am Ende dieser Einheit angekommen und danken ganz herzlich unseren Ordner, die hier so toll für uns gesorgt haben, den Übersetzern, den Musikern, unseren Zeugnisgebern Alexandra und Gerd und unserem Prediger Winrich Schäffbuch. Herzlichen Dank für all das, was ihr eingebracht habt. Wie schon angekündigt, dieser Vortrag, diese Predigt und auch alle anderen des Tages können unter der Internetadresse Sermon Online später noch heruntergeladen und angehört werden. Weiter gibt es dieses Buch Explorer, ein Andachtsbuch zum Thema Mission, für jeden Tag drüben in der Ausstellung noch erhältlich, kostenlos, wer das mitnehmen möchte. Dann in einer guten Viertelstunde drüben herzliche Einladung, bei der Abschlussveranstaltung mit dabei zu sein und das auch zu erleben, wie viele aus unserer Reihe schon losgehen, um diesem Jesus zu dienen, der beruft und sendet. Von ihm möchten wir zum Schluss auch nochmal singen, Lied Nummer 5, ein Gebet, ein Bekenntnis, das jeder von Herzen singen kann. Jesus, ich will gehen, wohin du mich sendest. Sei es in unseren Jugendkreis, wie es Winrich Schäffbuch gesagt hat, in unsere Schule, an unseren Arbeitsplatz oder in die weite Welt. Lasst uns so vertrauensvoll singen. Jesus, ich will gehen.
Aufstehen und ich will euch ein Wort zurufen, das von dem Mann stammt, der selber in seinem Leben so schrecklich eingebrochen ist, weil er meint, er könnte es ohne Jesus, war der Petrus. Weil Jesus verleugnet und dann hat er gesagt, hast du mich lieb? Und dann sendet er ihn wieder und Petrus hat uns dieses herrliche Wort gegeben, das mit euch gehen soll, das spricht er von der Gnade Gottes. Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, der wird euch, die ihr eine kleine Zeit leidet, aufrichten, stärken, kräftigen, auf einen festen Grund stellen. Ihm allein sei die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Geht hin im Frieden.